Radio 1. Nur für Erwachsene.
Radio 1, 2 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir schauen mal wieder und warum nicht in diesen Zeiten ganz besonders wichtig auf eine Serie. Und zwar auf eine bemerkenswerte Serie, die zu sehen ist. Und auch das freut uns sehr. Im Ersten produziert übrigens hier in Babelsberg, bei der Ufer, gleich um die Ecke. Eine Serie, das ist bereits die zweite Staffel nach einem sehr erfolgreichen Roman von Peter Prange. Unsere wunderbaren Jahre. Erste Staffel gab es schon, jetzt also die zweite. Und da kommen wir nun aus der Kriegszeit und wirklich in diese Zeit des Wirtschaftswunders im Westen. All die Dinge, die dazugehören, Verdrängung und Aufbruch, die werden da in diesem schönen Ensemblefilm erzählt mit hervorragenden Darstellern und Darstellerinnen. Zusammengehalten hat das Ganze eben auch als Autorin und als Regisseurin eine Frau, die uns schon einen wunderbaren Tatort geschenkt hat. Den fand ich so toll, Der feine Geist, hat mich echt umgehauen. Ich glaube, es war der letzte mit diesem Traumpaar in Weimar. Ne? Auch eine bittere Geschichte, finde ich, aber sehr, sehr lustig. Jetzt also hier die Schöpferin dieser Serie, Mira Thiel. Hallo, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen. 6 Teile sind es, also eine Miniserie. Du hast das also fortgesetzt, dieses große Werk, eben mit fantastischen Schauspielern und Schauspielerinnen. Katja Riemann, die man natürlich kennt aus dem ersten Teil, aus der ersten Staffel. Anna-Maria Mühe ist wieder dabei. Ludwig Trepte nicht zu vergessen. Und dann in einer sehr interessanten Rolle, finde ich, die auch viel erzählt, so über diese Nachkriegsgesellschaft in der Bundesrepublik. Omid Memar, den kennen wir auch zum Beispiel. Kommt aus Wien.
Richtig.
Aus der Serie M, eine Stadt sucht einen Mörder. Und nicht zu vergessen, dafür hast du den österreichischen Filmpreis bekommen. Mhm. Als bester Nachwuchsdarsteller. Ich sag mal den deutschen Titel 7500 oder 7500 mit einem Superstar zusammen, mit Joseph Gordon-Levitt. Da hast du also gespielt. Omid, schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Danke, dass ich da sein darf. Hallo.
Schön, dass ihr jetzt hier seid und dass wir reden können über diese Serie. Und vielleicht sollten wir erstmal am Anfang gleich, Mira, hineingehen in diese Geschichte. Also du nimmst das ja auf, ne? Die erste Staffel hast du nicht gemacht. Die Figuren sind da, ihre Konstellation, ihre Verwundungen und auch ihre seelischen Verletzungen. Mhm. Und da erzählst du weiter. Wohin?
Mhm. Naja, also erstmal war uns wichtig, dass die zweite Staffel für sich stehen kann, auch weil das die sehr erfolgreich gelaufen ist, aber eben vor 3 Jahren. Und auch Peter Prange hat ja Zeitsprünge reingesetzt und das war für mich natürlich eine große Chance zu springen. So, ich durfte springen und das ist immer schön, weil ich durfte in die wahnsinnig wunderbaren, sehr wilden 60er Jahre springen. Und dadurch konnten wir schon auch ganz neue Generationskonflikte, die da sicher entstanden sind, aufbauen, die jetzt vielleicht mit der ersten Staffel nichts zu tun haben. Aber was für mich das Interessante war, ist, dass wir diesen Generationskonflikt, den ja in den 60er Jahren nicht nur in der Kleinstadt erzählen, sondern auch, dass die damals die Jungen waren in der ersten Staffel und die vor wollten und neu wollten, dass die auf einmal die Alten sind, die konservieren wollten. Und das fand ich, war für mich von Anfang an einfach eine wahnsinnig tolle, wahnsinnig tolle, wie sagt man, also so Bedingungen, um diesen Generationskonflikt multiperspektivisch zu erzählen. Ich habe eine neue Generation, die ich reinbringen kann und die damals Jungen sind jetzt diejenigen, die bewahren. Und das fand ich, ja, war für mich eine schöne Spielwiese.
Du sagst Aufbruchzeit, klar sind die 60er Jahre, aber es sieht natürlich alles etwas anders aus, weil wir immer in diesem Werk auch so sind. Im Mittelpunkt steht das Werk, das ist düster, das ist irgendwie auch grau. Also diese Buntheit der 60er Jahre, die findet in den Partykellern ab und zu mal statt, aber im Grunde genommen so diese Gesamtstimmung, die ich so habe, ist eher eine düstere, bedrückte Stimmung und man merkt auch, wie die Tradition und die Geschichte auf diesen Figuren lastet. Also sie schleppen sie förmlich mit.
Mhm. Genau, also man hat die 60er ja oft bunt im Gefühl, obwohl das meistens mehr die 70er sind. Das schmilzt irgendwie. Und gerade Ende der 60er war es noch gar nicht so bunt. Also vor allem nicht in der Kleinstadt. Das ist ja, man verbindet ja auch mit Ende der 60er immer Berlin und München und die Studentenrevolte. Und ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, also das Material, das ich zur Recherche angeschaut habe, habe ich gemerkt, ah, nee, das ist da ja alles noch gar nicht so, wie wir das immer so denken. Das hat ja ein bisschen länger gedauert. Und vor allem in so einer industriellen Stadt wie Altena war halt Industrie ganz da. Aber, und das fand ich auch so spannend, da war es viel diverser als eigentlich in den Großstädten, weil durch diese sogenannten Gastarbeiter war da ein sehr enges Parallelleben da, das in den Großstädten, da wo die Studenten drüber gesprochen haben und so weiter, gar nicht so war. Und das fand ich wahnsinnig, also ich habe da ja noch nicht gelebt, aber ich fand es wahnsinnig aufregend zu sehen, aha, dieser wirklich echte Familie, also wirklich, dass es in den Familien gelebt ist, das war noch viel mehr, weil die Jungen da nicht raus rausgekommen sind.
Was sie aber immer wollen. Ja. Auch ein wichtiges Thema in deinem Film. Sie wollen alle nach Berlin. Kann man auch verstehen, finde ich. Dass das Traumziel war, West-Berlin natürlich in dem Falle. Du hast von den Gastarbeitern gesprochen. Die spielen eine große Rolle jetzt auch in dieser zweiten Staffel. Aber die Geschichte, um die du erzählst, hat ja damit nicht direkt was zu tun. Sondern das ist eine andere Generation. Deine Eltern, das kannst du immer sagen, also im Film, die sind ja nach Deutschland gekommen, schon viel früher. Eher als politische Immigranten, so habe ich es empfunden, oder?
Genau, und sind dann geblieben, weil es zu viele Ausschreitungen im Iran gab und sie dachten, dass das für ihren Sohn, also für mich, umständlich werden könnte. Und deshalb haben sie sich entschieden, in Deutschland zu bleiben, damit ich eine sichere Zukunft haben könnte, genau.
Also sie haben studiert in Deutschland, sowas. Sie haben studiert und sind dann da geblieben. Und ich fand es sehr reizvoll, so eine Familie zu sehen, weil ich sage es immer mit großem Respekt, die sind auch sehr deutsch irgendwie schon. Also sie versuchen alles richtig zu machen, sich natürlich anzupassen und dich möglichst auch ein bisschen so zurückzuhalten ständig. Also wie hast du es empfunden, auch beim Spiel? Du bist ja der Rebell.
So ist es auch. Ich glaube, so war das auch mit Mira abgesprochen. Also wir wollten auf jeden Fall, dass die Eltern mich so deutsch wie möglich haben wollen, einfach damit ich mich anpassen kann und dass das quasi der Konflikt ist, den ich dann auch zu spielen habe, dass ich nicht den Bezug zu meinen Wurzeln habe, so wie ich den gerne hätte. So. Und meine Eltern machen das zu meinem Schutz, aber ich finde das sehr ungerecht, ich finde das nicht fair. Und genau das ist dann quasi, glaube ich, auch der Konflikt. Und das ist auch ein bisschen das, was wir erzählen wollten, glaube ich, auch mit meiner Familie und meinem Background, da wir erzählen wollten, dass es halt auch für uns nicht sehr einfach war und man sich immer anpassen musste. Es war ja damals noch schwieriger als heute zum Beispiel. Und dass mir das eben nicht passt, jeden Tag zu sehen, wie ungerecht Gastarbeiter und meine Eltern behandelt werden und wie wir trotzdem versuchen, uns anzupassen.
Ja. Der Vater ist Arzt, ne? Also auch ein sehr geachteter Beruf, muss man ja auch sagen.
Genau, das ist auch ehrlich gesagt gar nicht erfunden. Ne? Also dadurch, dass es wirklich einen großen Ärztemangel gab zu der damaligen Zeit, sind Iraner, viele Iraner nachgerückt. Und diese Situation, dass gerade sehr gebildete Migranten in den Kleinstädten gelandet sind, ist nicht erfunden. Mein Großvater ist Bulgare, der ist Zahnarzt, der hat in Waldkirchen Zähne gemacht, hat genau zwei Worte gesagt, aufmachen, zumachen. Das war's. So, ja. Und das war uns beiden, glaube ich, von Anfang an wichtig, dass wir das auch sehen, weil man hat natürlich immer die, ich nenne es jetzt mal lautere Migration, in Anführungszeichen die Emigration von den Gastarbeitern, weil die ja geführt war, gewollt war, ohne die hätte es kein Wirtschaftswunder gegeben, das muss man immer wieder betonen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich immer diese stille Migration, diese ganz hoch, also wirklich in die Überbildung geht und wo man immer der Beste sein muss, bloß nicht auffallen und versuchen, deutscher als die Deutschen zu sein. Und das kannte ich von meiner Familie und war deswegen sehr froh, dass es in der iranischen Migration ähnlich ist.
Weil du gerade von den Wurzeln gesprochen hast, Umid, du sprichst ja auch Persisch.
Richtig.
Wirklich in dem auch. Also, und auch im Film hin und wieder mal. Das war dann natürlich wahrscheinlich ganz hilfreich.
Ja, es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, auf Persisch zu spielen. Habe ich auch selten gemacht. Und auch, dass Mira uns diese Freiheit gegeben hat, ich glaube, das wollte sie auch unbedingt, dass man da zu Hause auch, also darüber haben wir auch länger gesprochen, ob wir das machen oder nicht. Und wir hatten halt das große Glück, dass meine Eltern auch ursprünglich Iraner waren und fließend Persisch sprechen konnten. Daher war das auf jeden Fall ein Geschenk, würde ich sagen.
Aber auch ein Geschenk, dass sie dir beigebracht haben.
Ja, auf jeden Fall.
Sprechen kann. Wir reden noch gleich weiter über die zweite Staffel von
Gast unsere wunderbaren Regisseurin
heute
und,
wie sagt man, Head-Autorin. Das haben andere mitgeschrieben, natürlich dann noch an diesen Drehbüchern, also die Head-Autorin. Mira Thiel und die Regisseurin von Unsere wunderbaren Jahre, einer der Darsteller, Omid Mirmar. Es sind wunderbare Darsteller dabei. Hans-Jochen Wagner wollen wir nicht vergessen, der auch so eine wuchtige Figur dahin stellt. Sehr, sehr zwielichtig, aber das kann er ganz hervorragend spielen. Und wir haben ja auch schon erwähnt, Katja Riemann, Anna-Maria Mühe, also Mutter und Tochter. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, finde ich, noch stärker als in der ersten Staffel, die Position von Frauen. Weil, wie du sagst, die 60er sind noch eine unentschiedene Zeit. Also so wie Katja Riemann den Laden da leitet, ist sie sehr robust, wird immer angefeindet. Es ist noch nicht selbstverständlich. Und ich finde, das spielt sie ganz hervorragend. In diesem Zwiespalt, sie ist so rau, so grob manchmal. Aber man spürt immer wieder auch ihre Verletzlichkeit und wie schwer es für sie ist, diesen Laden als Frau zusammenzuhalten. Das wird schon miterzählt.
Ja, genau. Also Christel muss ja stark sein. Es gibt ja keine starken Figuren. Es gibt ja nur Figuren, die stark sein müssen. Und diesen Druck hat sie. Und diese Verkrustung, die damit mit eingehen, darum geht es letztendlich als in ihrer Figur, dass auch sie lernt, sich zu öffnen und das Schweigen zu brechen. Das ist ja eine ganz lange Zeit gewesen. Das war die Zeit des Schweigens. Und sie lernt, Kontakt zu ihrer Familie wieder aufzunehmen, zu ihren Töchtern. Und das war uns, glaube ich, allen wichtig zu verstehen, dass es jetzt nicht ein männlich konnotiertes Ding, dieses Härte und dieses ganze Ding, sondern dass natürlich auch die Frauen verhärtet waren und nicht verstanden haben, dass sie miteinander besser miteinander reden, als sich übereinander zu empören. Was ja heutzutage genauso ist, leider.
Ja. Und was ich besonders bemerkenswert finde, natürlich als Ossi, ist, die Reise geht ja dann auch mal in den Osten.
Jawohl.
Sie fährt dahin. Es gibt eine Tochter, gespielt von Elissa Schlott, die ist im Osten, die ist da hingegangen, und zwar auch aus tiefer innerer Überzeugung. Und das finde ich auch ganz interessant, dass diese Haltung von ihr, kann man ja fragen, ist die verrückt, und das fragen die Leute sich auch alle, nicht denunziert wird. Selbst von der Mutter nicht unbedingt. Also irgendwie versteht sie schon auch, dass der Weg auch dahin führen kann.
Genau, es gab ja ganz viele, die mussten gar nicht so hoch politisiert sein, die es interessanter fanden in der DDR. Diese neue, damals hatte man ja noch die Hoffnung, dass es ein demokratischer Sozialismus sein könnte. Und in dem Sinne ist sie freiwillig darüber gegangen. Natürlich immer, wie bei uns immer, aus familiären Gründen auch. Und das hat sich zusammengefügt. Und sie bereut nicht ihre Entscheidung, rübergegangen zu sein. Wir sind da aber auch noch in der Zeit, die noch anders ist als später. Ne? Wir sind noch nicht in den 70ern, also wir sind Ende der 60er. Da wären Dinge noch möglich gewesen.
Also spätestens 68, glaube ich, war der Traum dann aus, also als die Panzer nach Prag rollten. Ich glaube, da war so ein Punkt, wo dann die Leute verstanden haben, das wird hier möglicherweise nichts mehr so richtig.
Kommt drauf an, wo man war. Ne? Also, ja, okay. weil sie ist ja nun mal die Frau eines Funktionärs. Mhm. Und also wir spielen ja 67 bis 69. Ja. Und sie lernen sich, sie treffen, also Mutter und Tochter begegnen sich ja nach ganz langer Zeit erst wieder. Sie kann das da noch nicht aufgeben. Aber du hast recht, es ist der große Wendepunkt, erzählen wir ja auch.
Und es wird immer radikaler, auch in der Bundesrepublik. Und dafür steht nun wiederum auch die Figur, ich muss jetzt den Namen endlich mal sagen, Bijan Basiri. Mhm. Das ist die Figur, die du spielst, Omid. Der sich ja im Verlaufe des Films, und das ist ein wichtiges Element, immer mehr, ich sage jetzt mal radikalisiert, ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber er wird immer politischer. Richtig. Und er ist, glaube ich, immer mehr bereit, an auch die Konsequenzen zu ziehen für sein Leben? Wie ist das?
Ja, also ich glaube, das Wichtige bei Bijan ist, dass er sich dann irgendwann traut, sich von den Fesseln der Familie zu befreien, um wirklich das zu tun, was er selber möchte und sich nicht der Familie anpasst. Dementsprechend kommt er auch robuster und zielstrebiger zurück. Erstmal aus Bonn und Berlin, kann seinem besten Freund Winne auch wirklich helfen und kann wirklich versuchen, mit ihm was zu verändern und sieht, dass man auch in Altena jetzt was verändern kann. Und er hat gesehen, dass es in Berlin möglich ist, dass man anfängt, dass es funktionieren kann, dass es immer mehr Leute werden. Genau mit so einem Gefühl kommt er auch zurück, glaube ich, nach Altena.
Und wie hast du diese Welt jetzt empfunden? Also Mira sagt ja schon, klar, sie hat damals nicht gelebt, ich sowieso nicht. Also ich habe damals schon gelebt, erschreckenderweise, aber nicht dort. Sehe das also auch mit ganz anderen Augen. Du noch dazu als Wiener, also wie siehst du diese etwas spießige, aber doch sich wandelnde westdeutsche Nachkriegsgesellschaft?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gar nicht spießig. Also es hat mich schon immer interessiert, schon zu Schulzeiten, die Nachkriegszeit in Deutschland und auch der Kalte Krieg und die 60er Jahre eben, weil man dadurch auch gut verstehen kann, warum wir jetzt heute so sind, wie wir sind. Man kann die guten Seiten sehen, die schlechten Seiten sehen. Von daher hat mich das immer interessiert. Ich fand es schön, weil ich vieles wusste, aber vieles auch nicht. Ich bin auch mega, mega dankbar, dass Mira uns da so geholfen hat. Sie hat uns mega viel Archivmaterial zur Verfügung gestellt. Wir konnten wirklich sehen, wie damals gesprochen wurde, was damals ausgestrahlt worden ist. Das ist ja auch ein Privileg, sowas sehen zu können. Vieles wusste ich halt eben auch nicht. Und das fand ich auch schön. Und das wird ja auch alles super erzählt, finde ich, in der Serie. Auch mit den Gastarbeitern. Also mir ist klar, dass es denen schwer gefallen sein muss, damals in Deutschland zu sein. Aber ich wusste nicht, wie schwierig das war und wie schwer es auch ist, Sachen zu verändern. Und ich glaube, das erzählt die Serie auch ganz gut.
Und das ist eben das Schöne an der Serie. Man hat wirklich ein bisschen mehr Zeit. Man hat 6 Teile, Mira, um das zu entwickeln. Also all das, was gerade Omid beschrieben hat, aber eben auch, sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen betonen, diese Schatten der Vergangenheit. Also die sind ja so präsent, auch in den Figuren. Das Verschweigen, das Verdrängen, diese ungeheure, unfassbare Schuld bestimmt das Leben aller Menschen in dieser Nachkriegsgesellschaft, ob sie es zulassen oder nicht. Und ich finde, das ist für mich fast so das geheime Grundthema auch dieser 6 Teile.
Genau, also diese posttraumatische Belastungsstörung, die wurde ja erst in den 70ern entdeckt als Wort, aber die hat natürlich in den 60ern total vorgeherrscht und durch das Wirtschaftswunder hat man immer gedacht, naja, wir essen jetzt Sahnetorte und haben jetzt die D-Mark und damit wird schon gerichtet sein und dann auf einmal kommen dann junge Menschen und sagen, nee, es ist ja gar nicht gerichtet, weil wir reden ja gar nicht miteinander und nur weil es uns jetzt gut geht, heißt es ja nicht, dass wir in unserer individuellen Entwicklung eigentlich vollständig sind, weil wir sind total beschädigt und wissen gar nicht, warum. Warum ist unsere Familie so beschädigt? Und diese Fragen, war ja eigentlich der Ursprung des Generationskonfliktes, der da damals stattgefunden hat. Und das ist natürlich großartig, dass sich das durch alle Figuren durchfädelt, auch durch die iranische Figuren. Ne? Also das ist ja, Matteo Morabito, der Gastarbeiter in Anführungszeichen, auch bei dem ist ja diese innere Entfremdung und dieses eigentlich nicht miteinander sprechen können und über die Gefühle sprechen können und auch eine Heilung dadurch zu erfahren, das ist in allen Figuren drin. Ja, selbst in den Täterfiguren, so, ne? In den klassischen Täterfiguren, die wir ja so nicht haben, sondern wir haben ja sehr ambivalente Figuren, hoffe ich. Und da war mir das Wichtigste, dass das der Motor wird, weil es auch etwas ist, was wir heute ja wieder haben.
Also das Alte und das Neue, das existierte damals auch nebeneinander zeitgleich. Wir sehen immer den Aufbruch und die Revolte und die Buntheit, aber wir sehen nicht, dass das ja zeitgleich nebeneinander existierte und da miteinander kämpfte. Und genau das kann man sehen in diesen 6 sehr emotionalen Teilen. Das ist großes Gefühlsfernsehen mit hervorragenden Darstellern und Darstellerinnen. Eine Reise durch die wunderbaren Jahre. Das ist immer ein bisschen ironisch. Dieser Titel ist es wahrscheinlich auch, weil so wunderbar waren sie dann nicht. Aber wunderbar ist das Spiel der Leute, die da mitmachen, die diese Serie dann auch tragen. Bedanke mich ganz herzlich bei Umid Mema. Danke, dass du bei uns warst.
Danke, dass ich hier sein kann.
Zu sehen als Bijan Basiri in dieser Serie. Bedanke mich bei Mira Thiel. Danke, dass du da warst. Unsere wunderbaren Jahre. Heute also die ersten beiden Teile. Um 20.15 Uhr geht's los. Im ersten dann am 15. März Teil 3 und 4. Und das geht dann immer so weiter. Aber wenn man es heute sehen will, man setzt sich einfach hin
in die Mediathek.
Und sieht sich, so wie ich es gemacht habe übrigens, habe nicht mehr aufgehört, habe alle 6 Teile hintereinander mir angesehen. Jeweils 45 Minuten, 6 Teile, unsere wunderbaren Jahre. Jetzt schon in ihrer Mediathek.